So, jetzt starten wir mit Ines Hauptthema. Ines hat uns, wie wir schon gewohnt sind, glaube ich, etwas Exotischeres heute mitgebracht, oder Ines?
Exotisch stimmt. Exotisch stimmt diesmal wirklich. Ich hätte erstmal gerne von euch, dass ihr euch vorstellt, Covid existiert nicht mehr.
Das ist eine traumhafte Vorstellung, muss ich ganz ehrlich sagen.
Dann funktioniert es auch mit meinem Thema wieder ein bisschen besser. Also stellt euch mal vor, Covid hätte es nicht gegeben.
Soll ich dir mal kurz sagen, was ich davon halte, wenn Covid nicht mehr existiert?
Es wäre so toll.
Ach, du meine Güte. Ja, wir haben ein neues Mischpult, da muss man auch mal einen Soundeffekt einspielen.
Ja. Also, wie immer gewohnt, befinden wir uns in der Notaufnahme und zu uns kommt eine 25-jährige Reisebloggerin. Und die stellt sich vor mit Durchfall, Schwäche, Fieber, Schüttelfrost. Das Ganze hat schon am Vortag angefangen, aber die hat es immer noch zu Fuß in eure Notaufnahme geschafft. Auf Nachfrage fragt aber ein Mensch, wo ist sie denn gewesen? Und sie sagt so Nigeria und Kamerun und zeigt euch echt schöne Bilder auf ihren Instagram-Account. Ihr betrachtet also das Profil von Yoga Travel Leni 95.
Hast du aber auch so ein bisschen alle Influencer-Vorurteile zusammengeworfen.
Naja, muss ja, ne? Ja. Also die junge Frau auf den Bildern scheint sie echt noch wirklich fit und macht da ihre Übungen irgendwie an irgendwelchen hübschen Orten. Aber die scheint mit dieser Patientin, die ihr da vor euch habt, überhaupt nichts mehr zu tun zu haben. Patientin ist blass, müde, abgeschlagen und man denkt so ein bisschen drüber nach. Ihr nimmt erstmal Blut ab, bestimmt, ihr lasst die Vitalparameter bestimmen. Atemfrequenz 18, Herzfrequenz 92, Blutdruck 100 über 60 und Temperatur 38,9. Und dann überlegen wir uns erstmal das weiter Vorgehen. So ein Thema, was ich schon relativ lange machen wollte, wo aber das Covid immer so ein bisschen dazwischen kam, ist der Reiserückkehrer mit Fieber in eurer Notaufnahme. Und es gibt
sehr beliebt ja Afrika oder Asien, muss man
zum Beispiel, kommen wir gleich noch ein bisschen was zu. Jetzt gibt es amerikanische und europäische Studien und die Amerikanischen sagen, dass 3% der amerikanischen ReiserückkehrerInnen, die litten unter fieberhaften Erscheinungen. Davon haben ungefähr ein Drittel auch ärztliche Hilfe aufgesucht und der erste Schritt ist quasi, sich dem Patienten zu nähern mit einer ausgiebigen Reiseanamnese. Das ist das, was wir immer so weglassen und unsere Einsatzanamnesen in der Unfallchirurgie mit, oh mein Gott, wie ist das denn passiert? da taucht das nicht so richtig viel auf.
Ja, ich glaube, es ist auch was man sich vergegenwärtigen muss, oder? Das ist so, initial nach dem Studium habe ich da
man
relativ
mal gelernt,
gut drauf geachtet,
ne?
Sag ich
genau.
Mal. Aber das
aus Zeitgründen meistens
in den
auch, ne? Und dass einer nie im Urlaub gewesen ist und vielleicht Schwarzwald nicht unbedingt Risikogebiet ist.
Außer für FSME.
Ja, vielleicht, man weiß es nicht. Das bisher nicht so vor. Aber da ist die Reiseanamnese sehr, sehr wichtig. Wenn jetzt einer wiederkommt aus dem Urlaub, können diese Ursachen von Fieber sehr vielfältig sein und sind je nach Region, wo die halt herkommen, sehr, sehr unterschiedlich. Aber selbst ein Expertenzentrum, nach einer sorgfältigen Aufarbeitung findet sich ungefähr ein Viertel der Patienten also keine wirkliche Diagnose. So, das Häufigste, was einem so passieren kann, ist, dass ein Patient Malaria mit sich bringt, also 77%, manchmal noch Typhus, Dengue, aber auch vor allen Dingen nicht reisebedingte Ursachen für Fieber, also dementsprechend normale respiratorische Infektionen, Harnwegsinfekte bis zu Sepsis oder ähnliches, sind auch ungefähr ein Drittel, was die Patienten mit sich bringen. Ich habe so einen kleinen Algorithmus reingebracht, das ist aus dem Paper, aus dem New England Journal of Medicine von Twites et al., dass ich so ein bisschen mit aufarbeiten möchte mit mir und euch. Und das geht los mit, also der Reiserückkehrer kommt zu euch und es beginnt mit der initialen Einschätzung. Das heißt, was man halt auch immer macht, man guckt, ist dieser Patient jetzt kritisch oder ist er nicht kritisch? Da kann man mit einem Q-Sofa machen, mit New Score oder den Looks Like Shit Score von Weinergard. Und wenn es dem Patienten natürlich dreckig geht, dann geht erstmal die Intensivtherapie und ähnliches los. Haben wir ein bisschen Zeit, weil er nicht so auffällig ist wie unsere Patientin, haben wir ein bisschen Zeit, uns da näher mit zu beschäftigen. Natürlich sollte man einmal drüber nachdenken, könnte der jetzt auch irgendwie eine leicht übertragbare Erkrankung haben, denn natürlich müsste der Patient isoliert werden. Zum Glück sind diese meisten tropischen Erkrankungen so vektorgebunden, also von irgendwelchen Mücken oder Zecken übertragen und diese richtig gefährlichen Sachen wie hämorrhagisches Fieber, Lassa, Ebola, Marburg und ähnliches sehr, sehr selten und was vielleicht eher häufiger ist eine Tuberkulose oder sowas, da sind wir auch ja relativ vorsichtig. Und wenn halt wirklich jemand vom Kamelmarkt aus dem Mittleren Osten, von der arabischen Halbinsel oder sowas kommt, dann sollte man genau
MERS, genau.
Sollte man da natürlich besondere Vorsichts- und Isolationsmaßnahmen ja, walten lassen. Aber das können wir jetzt ja nach Covid eigentlich auch ganz gut, denke ich mal, so mittlerweile.
Man muss halt dran denken, ne?
Man muss halt dran denken, aber die sind wirklich sehr, sehr selten. Also es gab mal so eine Statistik, in 20 Jahren waren irgendwie 6 Patienten insgesamt mit hämorrhagischem Fieber. Davon hatte man 3 aktiv ins Land geholt. Und ja, also dementsprechend, die Wahrscheinlichkeit ist da größer eher. Und da kümmern wir uns um die häufigeren Erkrankungen. Da habe ich 2 mitgebracht. Das Kernelement der Diagnosefindung ist die Reiseanamnese. Also das heißt, diesmal ist es wirklich ganz wichtig, herauszufinden, wohin ist der Patient gereist, wie lange war er da und zu welchem Zweck. Also jetzt da beruflich, privat, Expedition, Höhlenexpedition oder Verwandtenbesuch, ja, wie er da gereist ist. Viele Patienten, die zum Beispiel aus einem tropischen oder subtropischen Raum kommen, dann lange Zeit außerhalb sind, verlieren ihre Immunität für verschiedene Erkrankungen. Und das sind so ganz, ganz häufige Patienten, die uns da aufsuchen können, dadurch, dass sie da vielleicht ein bisschen zu risikoreich waren. Dann sollte man sich die genaue Tagesroute mit allen Zwischenstopps erklären lassen, weil auch innerhalb eines Landes können verschiedene Risikogebiete durchlaufen werden. Dann natürlich, wie lange bis zum Auftreten der Erkrankung mögliche Exposition gewesen sein, also um halt ungefähr auf die Inkubationszeit rückschließen zu können. Und es ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, herrscht jetzt gerade in diesem Reiseland Trocken- oder Regenzeit, herrschen da halt mehr Mücken, wurden Reiseimpfungen vorab unternommen oder wurde sogar eine Malaria-Prophylaxe eingenommen? Und wie hat sich der Patient geschützt? Hat er Mückensprays, Mückennetze benutzt? Hat sich vernünftig gekleidet? Oder ist er halt mehr so ist ungeschützten Geschlechtsverkehr einhergegangen, hat sich irgendwo tätowieren lassen mit gleichen Nadeln und ist irgendwelche Höhlen gewesen, noch in Süßwasser gebadet oder ähnliches? Das sollte man ermitteln.
Also ein typischer Urlaub von Johannes.
Ja, genau. Und dann natürlich die allgemeine Anamnese nach Vorerkrankung, Medikamenteneinnahme, Immunsuppression, Allergien und generellen Risikoverhalten. So, jetzt haben wir unserer Patientin schon ein bisschen Blut abgenommen. Und was interessiert uns denn da? Vor allen Dingen so ein Differentialblutbild. Interessiert uns vor allen Dingen, ist der Patient möglicherweise Thrombopen, weil das auch ein schöner prognostischer Faktor ist. Blutkulturen, weil wir wissen ja, ein Drittel von den Patienten haben ganz normale Fieberursachen, also wo natürlich eine schöne Sepsis oder ähnliches hinterstecken kann.
3 im Abnehmen, bitte.
Ja. Blutgasanalyse, kommen wir gleich nochmal ein bisschen, warum das wichtig ist. CRP, Kreatinin, GFR natürlich, um Medikamente-Auswahl so ein bisschen zu differenzieren. Wenn jemand niereninsuffizient ist, kann er ja gewisse Sachen nicht haben. Blutzucker, Elektrolyte, Transaminasen, Gerinnungswert, also INR, APTT, Fibrinogen, AT3, weil ja auch so eine disseminierte intravasale Gerinnung auch mal so eine typische Folge einer verschiedenen Infektion da.
Würdest du ein Prokalzitonin mitmachen bei Reiserückkehrern oder nur bei Verdacht?
Ja, wenn er
also
so Infektverdacht. Wenn er sehr kritisch da wirkt und verdachthaft, dann ist es ja mal ganz gut und vielleicht auch noch respiratorisch irgendwie was zeigt, dann würde ich es mitmachen. Denn Malaria-Diagnostik, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen näher dazu, und Hämolysemarker. Weißt du noch Hämolysemarker?
Also Bilirubin natürlich.
Ja, genau, das Indirekte.
Und LDH.
LDH, wunderbar, genau. Vor der Medikamentengabe sollte man natürlich auch mal so ein EKG machen, also um QT-Zeit zu bestimmen. Es gibt noch so ein paar Medikamente, kommen wir auch gleich nochmal dazu. Schwangerschaftstest machen und dann natürlich so generelle Fokussuche, vielleicht Sonographie, Röntgen-Thorax-Schnittbegebung, möglicherweise ein Abszess oder ähnliches.
Den Leberabszess von der Amöbe, den kann man schon mal.
Ja, genau. So, kommen wir also wieder zu unserer Patientin zurück. Der geht es im Moment noch ganz gut. Stabile Vitalparameter bestehen. Und dann unsere Reiseanamnese hat rausgefunden, also sie ist in Kamerun und Nigeria gewesen, 3 umhergereist, um schöne Fotos zu machen. Seit 4 also wieder zurück und am Vortag ist sie ja symptomatisch geworden. Hat sich im Verlauf von mehreren Reisen zuvor schon mal gegen Gelbfieber und Hepatitis A hat impfen lassen. Mit Mückenschutz hat sie es nicht so ganz ernst genommen und eine Malaria-Prophylaxe hat sie auch nicht eingenommen. Es trudelt so langsam das Labor ein, zeigt eine erhöhte LDH mit 262 Units pro Liter, ein CRP von 90 Milligramm pro Liter, eine Leukopenie von 3000 und eine Thrombopenie von 90.000. Mhm. Also das Erste, wo man natürlich dran denken sollte, wäre die Malaria. Da will ich jetzt erstmal ein bisschen was drüber erzählen. Da sind die Erreger die Plasmodien und die werden übertragen durch einen Stich der weiblichen Anopheles-Mücke. Jetzt gibt es so einen wunderschönen Kreislauf, da will ich jetzt heute mal nicht so doll drüber reingehen.
Ich kann mich immer daran erinnern, dass ich fand Malaria immer faszinierend, also Mikrobiologie fand ich generell faszinierend im Studium. Mhm. Und da hatte ich die duale Reihe Mikrobiologie. Kennst du die von Thieme? So ein richtig dicker Wälzer. Ja. Da gucke ich auch manchmal noch tatsächlich rein und da sind so, da wo die Anopheles-Mücke und ich krieg's gar nicht mehr zusammen und dann der Erythrozyt und dann kommt das irgendwie, wandert das da drin und vermehrt sich. Und
aber dass du das weißt, wird diesen Patienten gerade nicht retten. Also dementsprechend.
Ist ja egal.
Ja, also wir können das ganz lange mal heute machen, aber ich dachte, ich erzähle ein bisschen was Allgemeines darüber.
Ist okay, ich wollte einfach nur mal.
Macht Johannes in einem extra Podcast nochmal alles Wichtige zum Zyklus der Plasmodien. Also, zurückgeführt ist das eine der häufigsten Erkrankungen, die man sich so vorstellen kann. Es gab in 2016 216 Millionen Krankheitsfälle und 445.000 gemeldete Todesfälle. Da können wir ja mal ein bisschen vergleichen mit der herrschenden Pandemie im Moment. In Deutschland werden pro Jahr ungefähr 1.000 Patienten mit Malaria behandelt und da ist typischerweise, dass 90% der Infektionen aus Afrika rübergebracht wurden.
Und das breitet sich auch immer weiter aus. Ne?
Ja,
also
genau.
Es wird immer durch die Klimaerwärmung ja auch. Ne? Geht es ja auch bis Ägypten hoch und so. Ich
also
glaub, es gab
Sub-Sahara.
In Spanien sogar erste
genau,
Fälle, habe ich
gibt's
mal.
Gibt es auch einzelne Fälle mal auch so, dass zum Beispiel Mücken irgendwie auf Flughäfen mitgebracht wurden und ähnliches. Aber die meisten kommen tatsächlich 90% kommt aus Afrika. Die Inkubationszeit 1 bis 6 Wochen, da gibt es aber noch ein paar Ausnahmen, kommen wir gleich nochmal zu. Und es gibt 5 verschiedene Plasmodien, die dem Menschen die 4 bekannten Malariaformen auslösen. Und am häufigsten, das ist so die, die man sich am besten wohl merken sollte, mal ist die Malaria tropica mit dem Auslöser des Plasmodium falciparum. So, kommen wir also mal zu diesen Formen. Die häufigste, halt die Malaria tropica, macht in Afrika bis zu 90% der Erkrankungen aus, ist lebensbedrohlich teilweise, hat eine Letalität von 0,5 bis 1%, weil es halt auch alle Erythrozyten befallen kann und vor allen Dingen, wenn man mal nicht dran denkt, dass der Patient das haben könnte. Dann gibt es noch die Malaria tertiana, die ist selten lebensbedrohlich, aber relativ unangenehm. Und die kann tatsächlich mal überdauern mit bis zu 12 Monate im Körper, so
Hypnozyten.
Genau.
Also die kommen, die schlafen sozusagen und dann kommen die irgendwann wieder. Deshalb ist das in drei Abständen. Oder das heißt tertiana.
Genau, der hat das wirklich gelesen. Meine Witzka. Dann gibt es noch die Quartana, die ist nicht lebensbedrohlich. Und die Malaria naulesi, die ist lebensbedrohlich, weil die relativ kurze Zyklusdauer von nur 24 Stunden hat, die kommt eher mal aus dem asiatischen
Bereich. Wie heißt die letzte?
No lazy, würde ich jetzt sagen.
No lazy.
Genau. Fieberschübe sind so ein bisschen abhängig davon, immer wie viele Erythrozyten und ob jetzt die Jungen oder die Alten oder alle betroffen sind. Aber da würde ich mich jetzt nicht mehr so dran halten. Ich denke, das können wir anders rausfinden.
Okay.
Erstmal die wichtigste Vorbeugung: Mückenspray, Mückennetze, lange Kleidung und.
Diese Pellets, ne? Gibt es auch noch diese. Oder Pellets? Ich weiß immer nicht, wie das
Repellenzien
heißt.
Repellenzien,
genau.
Genau.
Pellets war was anderes. Das sind die Dinger, die man in so einen Stecker, so einen Mückenstecker, oder? Im Zimmer?
Zum Beispiel. Aber Repellenzien sind, glaube ich, auch einfach erstmal die Sprays irgendwie, die verhindern, dass irgendwie so eine Mücke an dich ran will.
Und Autan ist nicht so das Richtige. Also man sollte schon dann leider auf die Chemiekeulen oft aus den Ländern zurückgreifen, wo man dann ist.
Ja. Wenn man eine Malaria-Prophylaxe nimmt, kann man sich trotzdem immer noch damit infizieren, aber das verhindert halt, dass diese Weiterentwicklung der verschiedenen Stufen der Infektionen im Körper passiert. Mhm. Symptome sind sehr, sehr unspezifisch. Also Fieber, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, was ja auch unsere Patientin mitgebracht hat, Kopf- und Gliederschmerzen, Atralgien, Myalgien, trockenen Husten, ein bisschen Ikterus, Plenomegalie, kann alles mal auftauchen. Aber dann kann es sich halt auch verschlechtern. Und gerade wenn so ein Patient zum Beispiel mal so kognitive Störungen zeigt, das heißt sehr schläfrig ist, verwirrt ist oder ähnliches, sollte unsere größte Sorge sein, dass der eine zerebrale Malaria kriegt, also eine Form der komplizierten Malaria, woraufhin das ist auch die häufigste Todesursache war, woran man genau da verstirbt. Also dementsprechend Hinweise auf eine komplizierte Malaria habe ich euch noch so ein Zettelchen da breit gemacht, sind halt die Vigilanzminderung, auch mal Krampfanfälle, Laktat über 5, eine Hypoglykämie unter 40, weil ja auch die Plasmodien zum Beispiel den Blutzucker verstoffwechseln im Körper und einige Medikamente, die Nebenwirkungen bringen. Eine Parasitenzahl von über 5%, aber selbst wenn die darunter liegen kann, kann es trotzdem eine kritische, komplizierte Malaria sein. Hemoglobin unter 6, spontane Blutung, DIC, Hämoglobinurie, akutes Nierenversagen, eine Azidose, Azidose, deswegen halt auch die BGA, Schock trotz Volumengabe und ARDS und Lungenödem. Das kann alles diese Malaria-Plasmodien auslösen, gerne mit Mikrozirkulationsstörung und ja.
Also eigentlich kann eine Malaria einen fulminanten septischen Verlauf nehmen, ja, so kann man es eigentlich zusammenfassend sagen, mit allen den üblichen intensivmedizinischen Komplikationen.
Genau, sollte man da irgendwie was finden, also muss man hellhörig sein dafür, dementsprechend den Patienten intensiv medizinisch überwachen und therapieren. Diagnostik. Bei jedem Reiserückkehrer mit Fieber sollte Malaria-Diagnostik unternommen werden. Das ist sowas, was man meistens nicht tut und auch gar nicht so viel Ahnung von hat. Aber wie der Nachweis gelingt mittels frisch entnommenen EDTA-Blut und was kann man damit untersuchen?
Einen dicken Tropfen kann
einen
man
einen dicken Tropfen kann man sich angucken.
Das ist total cool. Das sollte jeder eigentlich mal gemacht haben.
Ja.
Wir haben das im Studium gemacht. Ich fand es total faszinierend.
Ich habe sogar mal in der Praxis gemacht. Okay. Dachte, ich hätte eine Malaria gesehen. Es waren ein paar atypische Lymphozyten und ich wurde ganz doll ausgelacht danach. Aber egal, dafür gibt es Leute, die das besser können als man selber und dementsprechend kann man das in ein Labor geben, was auch so an so Ringversuchen und ähnliches teilnimmt, wo das ständig überprüft wird. Mhm. Also der dicke Tropfen, der Malaria-Ausstrich, der Blutausstrich und ein Malaria-Schnelltest. Die sind übrigens sehr, sehr zuverlässig. Ich glaube, bei mir im Krankenhaus hat man den nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut.
Tatsächlich habe ich noch nie eine Malaria-Diagnostik bei mir wirklich in der Klinik machen müssen. Ich hatte es einmal als Verdachtsdiagnose und wurde damals zu meinen internistischen Zeiten vom internistischen Oberarzt als übermotivierter Berufsanfänger tituliert und der Patient hatte am Ende auch keine Malaria, also er hatte recht und deshalb weiß ich es nicht.
Aber wie gesagt, das ist die gefährliche Erkrankung, die Patienten mit sich bringen mit der Letalität. Das heißt, eine Malaria-Diagnostik sollte man ruhig tun. Dann bestimmt man die Parasitendichte natürlich in diesen Ausstrich. Wenn jemand schon, so wie Glanzminderung, Krampfanfälle hat, sollte man auch ruhig eine Lumbalpunktion durchführen bzw. durchführen lassen, um halt die zerebrale Beteiligung zu diagnostizieren.
Kann man den Schnelltest dann auch mit Liquor machen?
Weißt ich meine, der ist auf EDTA-Blut.
Okay.
Die Therapie entnimmt man bitte der AWMF S1-Leitlinie, die ist auch ganz frisch gemacht, ist auch sogar noch bis nächstes Jahr gültig und ist mithilfe der Deutschen Gesellschaft für Tropenmedizin, Reisemedizin und globale Gesundheit gemacht worden. Und ich habe so ein bisschen hier drin zusammengeführt, also eine unkomplizierte Malaria Tropica und Malaria Naulesica kann gerne mit Malarone zum Beispiel, dem Atovaquon und Proguanil behandelt werden. Gibt dann noch andere Alternativen. Diese ganzen Medikamente sollten immer zu fettreicher Nahrungsaufnahme oder Milch zu sich genommen werden, weil die sonst eine schlechte Bioverfügbarkeit haben. Bisschen aufpassen wegen Niereninsuffizienz und anderen Einnahme von anderen Medikamenten, zum Beispiel ZYP3, A4, getriggerten Medikamenten, muss man ein bisschen aufpassen und auch auf die QT-Zeit bitte achten. Sollte man eine komplizierte Malaria-Tropika haben, dann kommt das Medikament, was in den Studien am besten abgeschnitten ist, das Artesunat. Das ist aber leider nicht überall vorhanden. Es gibt eine Liste, die ist auch von dieser Deutschen Gesellschaft für Tropenmedizin, die ich euch da drin verlinkt habe, welche Kliniken das vorhanden haben, also das Artesunat. Das Chinin, bei uns in der Nähe wäre es zum Beispiel mal das UKE, Kliniken sonst in Bremen und.
Na, wir haben, meine ich, dass die Loa hat es auch vorrätig in seinem Notdepot.
Also zumindest ist es nicht in der Liste vorhanden, also kein Hannoveraner Krankenhaus ist in dieser Liste vorrätig. Ne? Da kann man nachgucken, wo man entweder den Patienten hinschickt oder wo man sich vielleicht sowas mal zukommen lässt.
Kann man es sonst über internationale Apotheken beziehen?
Ja, aber man möchte es ja ein bisschen schneller haben eigentlich, gehe ich mal davon aus, wenn man eine komplizierte Malaria-Tropika hat. Wenn man nicht so schnell drankommt, hat man immer auch die Möglichkeit, mit dem Malarone schon mal anzutherapieren, ne? als Alternative, aber das Artesunate ist da dann doch deutlich besser. So, denn viel Glück damit.
Toi, toi, toi.
Genau. So, zweite Erkrankung, und die ich heute ein bisschen mit drauf eingehen möchte, ist das Denguefieber. Denguefieber wird ausgelöst durch den Dengue-Virus, der auch durch eine spezielle Mückenart übertragen wird, die Aedes-Mücken, und es gibt dort vier verschiedene Serotypen, mit denen man sich infizieren kann. Sind ungefähr 50 bis 100 Millionen Erkrankungsfälle jährlich und 22.000 Todesfälle. Also die Todesfälle sind vergleichsweise deutlich geringer. Ne? Mhm. Und wir hatten 2016 vom Robert-Koch-Institut auch fast 1.000 Dengue-Fälle hier in Deutschland. Also ungefähr ähnlich fast wie die Malaria.
Ja, man muss natürlich sagen, dass gegen Dengue gibt es halt keine Prophylaxe, ne? Außer Mückenschutz.
Genau.
Und dadurch ist die Zahl dann doch relativ hoch.
Ja. Es gibt zwar einen Lebendimpfstoff, der ist aber nicht bei uns hier sinnvoll. Der ist geeignet für, also nicht für Reisen, sondern für Personen, die bereits schon eine durchgemachte Erkrankung haben. Kommen wir gleich nochmal ein bisschen dazu. So, jetzt sticht dich diese Aedes aegypti zum Beispiel und das Ganze hat eine Inkubationszeit von 2 bis 14 Tagen. Die meisten Infektionen, also 90%, verlaufen eher asymptomatisch oder mit relativ milden Verlauf. Ne? Und in aber 1 bis 2% gibt es ein teilweise sogar schweres hämorrhagisches Fieber mit Blutungen, Multiorganversagen und ähnliches. Das tritt vor allen Dingen auf, wenn ein Patient entweder simultan mit mehreren Serotypen zum Beispiel infiziert wurde oder schon mal in der Vergangenheit erkrankt ist und jetzt neu erkrankt ist. Dann neigt man eher dazu, mal dieses hämorrhagische Fieber oder das Dengue-Schock-Syndrom zu bekommen. Mhm. 79% der Reiserückkehrer kommen aus Asien, also kann man sich merken, Afrika eher sozusagen Malaria, Asien eher mal so das Dengue-Fieber.
Obwohl
also
die Mücke Aedes aegypti heißt.
Ja, obwohl die Aegypti heißt, aber es gibt ja auch noch andere unterschiedliche Aedes.
Gibt es auch Aedes thailandii?
Das kann ich dir nicht genau sagen. Da musst du einen Insektenspezialisten fragen. So, Prophylaxe, halt, wir haben ja gesagt, ja, Vermeidung von Mückenstichen und den Lebendimpfstoff nur halt bei in speziellen Ländern und so ganz gut ist er auch nicht. Symptome sind so, die erste Phase geht mit wirklich sehr hohem Fieber, also so meistens so 40 Grad einher mit Myalgien, Arthralgien. Und weil die so unangenehm sind, wird das auch gerne als Knochenbrecherfieber oder Breakbone-Fever benannt. Gerne auch mal so retroorbitale Schmerzen, also hinter den Augen liegend, also die sind malade, haben echt hohes Fieber und denen tut halt auch irgendwie alles weh. So, dann ebbt das ein bisschen ab und dann kommt der nächste Fieberschub. Der geht aber gerne mit so masernartigen Exanthemen her und weil ich nicht genau weiß, wie Masern ausschaut, habe ich euch verlinkt, wie das ungefähr aussieht, also so kleinflägiges, genau, Exanthem. Aber das taucht in der zweiten Fieberphase gerne auf, auch Lymphknotenschwellung.
Wir müssen nachher unseren Spezialisten für dermatologische Erkrankungen nochmal befragen. Der kommt später dazu. Torben ist großer Meister, wie er hier immer wieder betont.
Für dermatologische Differentialdiagnose kann man ihn gerne befragen. Genau. Die dritte Phase muss nicht mehr auftreten. Das sind dann wirklich die schwer erkrankt sind. Deswegen ist es immer so wichtig, diese Patienten noch länger im Auge zu behalten, weil die dritte Phase erst später beginnt. Und da kann dieses Dengue-hämorrhagische Fieber mit dem Multiorganversagen oder dem Dengue-Schock-Syndrom, was gerne mit so einem Capillary Leak und hohen Flüssigkeitsverlusten und Petechien einhergeht, auftreten. Also das heißt, die nicht aus den Augen behalten, aus den Augen verlieren, die Dengue-Patienten. Mhm. Labor. Labortests sind auch erstmal unspezifisch, aber geht auch gerne mit einer Thrombopenie einher. Deswegen, also Thrombopenie einerseits könnte hinweisend auf Malaria sein, kann aber auch mal hinweisend auf unser Dengue-Fieber sein.
Gerne. Also ein schlechter Patient, das muss man sich ja sowieso merken, mit einer unklaren Thrombopenie, da muss man ja sowieso immer grundsätzlich an Infektionen,
genau.
Sepsis, irgendwie jeglicher Art denken. Also da muss man gut Erregerdiagnostik machen.
Neben Thrombopenie kann noch eine Leukopenie, aber eine relative Lymphozytose auftauchen und die Transaminasen können auch so ein bisschen erhöht sein. Man kann entweder den direkten Virusnachweis mittels so einem Antigentest oder mit einer PCR-Testung unternehmen. Später, wenn halt sich so Immunglobuline gebildet haben, also frühestens 4 Tage nach Fieberbeginn, kann man so ein IgM-Antikörper nachgewiesen werden, die auf das Dengue hinweisen können. Mhm. Eine Malaria-Diagnostik sollte aber trotzdem immer noch erfolgen, weil das ja die Erkrankung mit der höheren Letalität ist. Mhm. Also sollte die immer ausgeschlossen werden. Therapie bleibt uns leider nur die Möglichkeit, symptomatisch zu behandeln und vor allen Dingen auf die Flüssigkeitszufuhr zu achten, gegebenenfalls intensivmedizinische Betreuung beim Dengue-Schock-Syndrom oder beim Dengue-hämorrhagischen Fieber. Mhm. So, jetzt ist so die eine Sache noch bei diesen Thrombopenien und dieser Gefahr, dass da ein DRC oder ähnliches auftauchen könnte, sollte man auf eine Medikation mit ASS im Rahmen der möglichen Blutungsneigung sollte man darauf verzichten. Genau. So, jetzt ist so die Frage, wie ist es eigentlich mit unserer Patientin weitergegangen? Ne? Einen Schnelltest gab es leider im Krankenhaus gar nicht, ne? Aber das ortsansässige Labor hatte an dieser Ringtestung teilgenommen und mit Hilfe des dicken Tropfens und dem Blutausstrich wurde eine Malaria tropica mit dem Plasmodium falciparum festgestellt. Das Labor zeigte Gott sei Dank erstmal keinen Hinweis auf einen komplizierten Verlauf, woraufhin die Patientin mit Malarone antherapiert wurde. Im Verlauf sank aber der HB-Wert noch auf 9 Gramm pro Deziliter und es kam zum Kreatininanstieg auf 1,8 Milligramm pro Deziliter, aber Gott sei Dank im Verlauf rückläufig. Und unsere Patientin konnte nach 14 Tagen das Krankenhaus wieder verlassen und ist bei der nächsten Reise deutlich besser vorbereitet.
Also sie blockt weiter.
Sie blockt weiter.
Das ist gut, dann kann ich mich weiter influenzen lassen von Yoga Travel 235 oder wie die hieß.
So, genau. Also Hilfestellung gibt es ein bisschen bei der Diagnostik. Und zwar habe ich auf meinem Antibiotic Stewardship Kurs die TTTA-Regel gelernt, wo man sich so ein bisschen langhandeln kann. Also wir haben T, das erste T steht für Travel, also ein Reiserückkehrer. Das ist immer ganz wichtig, denn sollte so ein Algorithmus in uns stattfinden. Denn die nächste Sache, der kommt auch wieder mit Fieber. Also T, das nächste T ist für Temperature. Also wir haben einen Reiserückkehrer mit Fieber. Wenn der jetzt noch das dritte T, eine Thrombopenie hat, also eine niedrige Blutplättchenzahl, dann kommen unsere beiden größten
Differentialdiagnosen
und die differenzieren sich denn in A. A kann entweder für Asien oder Afrika stehen. Also Asien wohl eher ein bisschen mehr Dengue, ne? Und Afrika eher Malaria sozusagen. Das kann uns so ein bisschen Unterstützung geben. Ansonsten gibt es so Hilfsmittel, wie zum Beispiel unter fevertravel.ch kann man sich durchklicken durch ein Menü, wo man genau diese Sachen gefragt wird. Und es gibt auch einen schönen Spickzettel vom BMJ zur Differentialdiagnose des Fiebers beim Reiserückkehrer. Das kann man sich mal in die Schublade in Notaufnahme legen. Hilft einem noch weiter mit diesen Inkubationszeiten und ähnlichen, weil man kann halt auch nicht alles auswendig wissen diesbezüglich. So ein paar Punchlines dazu, also Reiseanamnese ernst nehmen, ne? Denn nicht reisebedingte Ursachen für Fieber auch im Hinterkopf behalten, die können genauso ihre Sepsis oder was weiß ich, Pneumonie und ähnliches haben. Denn die häufigsten Sachen Malaria und Dengue in Betracht ziehen und immer eine Malaria-Diagnostik bei Reiserückkehrern mit Fiebern machen, auch wenn der Aufenthalt schon Monate her ist. Tropenmediziner kann man gerne mal zu Rate ziehen, dafür sind sie ja da und die sind da deutlich klüger als wir alle zusammen. Und hochkontagiöse Reisekrankheiten sind glücklicherweise meist selten.
Gibt es, Ines, vielleicht weißt du das, so eine Hotline, sag ich jetzt mal, vom Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg?
Genau,
oder so,
genau,
wo man
die kann man
dann
kontaktieren,
kann,
dementsprechend.
Oder die Uniklinik des Vertrauens.
Genau.
Wobei ja auch, muss man sagen, nicht jede Uniklinik gleich gut hat sozusagen Tropenmedizin
hat. Aber sonst,
ne?
Tropenmedizin ist für uns jetzt ja das Bernhard-Nocht-Institut, wo wir uns dann melden. Es gibt ein Codewort natürlich, weil für die CME-Zertifizierung und was wir ja auch schon gesagt haben, titriert gilt nicht ein einzelner CME-Punkt, also dementsprechend brauchen wir schon alle Punkte. Und das Zauberwort für dieses Kapitel lautet Abracadabra. Warum lautet das? Und zwar gab es den Mediziner Quintus Sevenus, der hat im ungefähr zwischen dem 2. und 4. Jahrhundert Abracadabra auf Amulette geschrieben. Und das sollte zum Schutz vor Malaria gelten, weil die Malaria, die gibt es schon seit vielen Millionen Jahren. Die wurden bereits in versteinerten Bernstein in Mücken eingeschlossen gefunden. Wahrscheinlich haben die Dinosaurier auch schon Malaria gehabt. Und früher hat man auch gerne Angst davor gehabt, weil da wirklich jeder Zweite dran fast verstorben ist. Also es gibt Zahlen, die sagen, dass von der ganzen Menschheit, die bisher gelebt haben, was ungefähr so schätzungsweise 108 Milliarden bisher gewesen sind, ungefähr 54 Milliarden an Malaria gestorben sind.
Das ist schon Wahnsinn, so, wenn man sich das überlegt, ne?
Ja.
Also da hat es über die Evolution hat es ja, also wir wissen ja, dass Sichelzellanämien einen Selektionsvorteil bieten.
So, jetzt gibt es ja das Plasmodium falciparum, was ja vor allen Dingen 90% in Afrika drin vorkommt, liegt daran, dass das Plasmodium vivax zum Beispiel bei gewissen Blutgruppentypen in Afrika nicht mehr durchkommt. Also da ist der Körper tatsächlich so ein bisschen resistent gegen geworden. So, und dann gibt es ja noch so die allgemeine Frage, die uns ja alle interessiert, was ist eigentlich mit dem Gin Tonic, ne?
Also. Ja, das ist ja, also Gin Tonic in großen Dosen sagt man ja in manchen afrikanischen Bars. Also ich habe mich jetzt noch nicht so viel in exotischen afrikanischen Ländern rumgetrieben, aber das soll mir viel helfen, ne? Also ja, als Prophylaxe. Ist da was dran, das Chinin?
Genau, hab ich ein bisschen Recherche gemacht und zwar, Chinin kommt ja aus der China-Rinde und wurde schon so gegen 1570 erkannt, dass es ganz gut gegen fieberhafte Zustände und ähnliches hilft. lässt sich ganz gut mit Säure lösen und dann dem Gin Tonic zuführen. Und man hat da auch Versuche gemacht, aber man kriegt leider nur sehr, sehr kurzzeitig einen ausgiebigen Plasmaspiegel dafür hin.
Das heißt dauerbetrunken?
Einerseits ist das Chinin ja so, ich sag mal so, ein typisches Medikament, um halt quasi zu verhindern, dass sich diese Blutschiedsonden weiter
differenzieren.
Verhindern die sozusagen in den Bereich. Zudem ist es aber auch so, dass Alkohol verhindert, dass die Plasmodien in eurem Blut überleben. Und dafür muss man aber irgendwie einen Spiegel von ungefähr 2 Promille halten. Ob ich jetzt eher an der Malaria oder an der Alkoholintoxikation sterbe. Ein paar Leute hätten da vielleicht einen Selektionsvorteil, dadurch, dass sie das eher verkraften können. Also ganz effektiv ist es nicht. Also es lohnt nicht, ich sag mal so, auf die Malaria-Prophylaxe zu verzichten und dafür jeden Abend einen Gin Tonic zu trinken. Da bräuchte man deutlich höhere
Dosierung
dafür.
Nichtsdestotrotz ist Gin Tonic natürlich sehr lecker.
Ja, das natürlich. Also,
hast du einen Lieblingsgin?
Nö, ehrlich gesagt, was da ist.
kennst du diese graue Flasche mit dem Seebären drauf? Da wo so ein Typ, ich weiß nicht, wie der heißt, denn das ist Knut-Gin oder so.
Ach, das hatten wir doch letztens erst, weil doch irgendwie das war US-amerikanischer Gin-Tonic-Tag, hatten wir uns mal drüber unterhalten. Aber der weicht auch ab vom deutschen Gin-Tonic-Tag. Der ist auch nochmal irgendwann.
Gut, oder Welt-Gin-Tonic-Tag. Vielleicht werden wir am Welt-Gin-Tonic-Tag nochmal eine Gin-Verkostung vornehmen. Genau. Ja.
Jo.
Ja, Ines, das CME-Codewort ist Abracadabra. Mir ist besonders wichtig, dass wir das
differenzieren vom unverzeihlichen Fluch. Wer das schreibt, kriegt überhaupt keine CME-Punkte und kriegt alle gelöscht.
Genau, der von dem Namen, dessen Namen nicht genannt werden darf,
genau,
ist Avacadabra. das ist falsch. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man das korrekt schreibt. Dann gibt es auch Punkte. Wichtig ist nochmal zu sagen, für die Titriert-Folge, die ja logischerweise später kommt als unsere Hautfolge, kann man nicht für einzelne Folgen den CME-Punkt sozusagen beantragen, weil das einfach die Ärztekammer eben von der Gesamtdauer nicht zulässt. Wir müssen einen gewissen Zeitraum definieren. Genauso ist es, dass wir für die Folge nicht unbegrenzt lange Punkte vergeben dürfen, sondern das zeitlich leider limitiert ist. Aber das können wir nicht ändern, das ist die deutsche Bürokratie. Und da können wir uns nur für entschuldigen und freuen uns trotzdem, dass wir sehr viele Ärztekammerbeiträge jedes Jahr bezahlen dürfen. Ines, hast du noch was?
Nö.
Dann vielen, vielen Dank. Ich finde das immer total spannend. Also ich habe richtig eine Begeisterung für Tropenkrankheiten.
Ich merke schon. Also du hattest da ja auch ganz schön viel Vorwissen.
Naja, das jetzt vielleicht nicht. Aber ich habe, ich finde auch hämorrhagisches Fieber finde ich faszinierend.
Ja.
Also das wäre was, wenn ich nicht Anästhesie und Notfallmedizin so geil finden würde und hier so verwurzelt wäre in Norddeutschland. Also ich habe einen Kommilitonen, der bei meiner Prüfungsgruppe im Staatsexamen und der ist in einem Tropeninstitut und macht gerade ein Jahr Angola Forschungsaufenthalt und ich finde das total spannend, also ich faszinierend, muss ich wirklich sagen.
Für alle, die genau wie du da auch näher interessiert sind, es gibt einen anderen Podcast, der heißt This Podcast Will Kill You. Das sind von 2 Frauen, die heißen Erin und Erin, tatsächlich beide gleich geführt und die gehen mal so sämtliche Seuchen und ähnliches durch und befassen sich damit wirklich mit historischen, ganz viel biologischen und die habe ich auch schon einmal empfohlen, als wir das Thema Botulismus besprochen haben und die haben eine Dengue- und eine Malaria-Folge und sind wirklich empfehlenswert und habe ich euch verlinkt.
Ja, perfekt. Das ist ja fast, als ob wir es gescriptet hätten. Hatten wir aber nicht. Ja, ich würde sagen, nochmal vielen Dank, Ines, und dann springen wir zum nächsten Thema.